Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin, lieber Leser, ich darf Sie herzlich willkommen heißen bei der neuen Folge des Podcasts Datum Kosmos. Heute werden wir unter anderem sprechen über Alina, ein Mädchen aus besten Wiener Hause, die zum Islam konvertiert und immer tiefer hineingerät. Wir werden sprechen über die Plastikchemikalie Bisphenol A und warum die es bis in unsere Körper geschafft hat und über alte weiße Männer. Am Schluss gibt's wie immer die Wette und sollten Sie im Hintergrund, werte Hörerinnen und Hörer, Sesselrücken hören, Türen auf und zugehen oder klingeln, das sind Menschen, die mit Sesselrücken Türen öffnen und schließen und an unserer Tür klingeln. Wir nehmen diesen Podcast live auf am Besprechungstisch in unserer Redaktion und sollte im Hintergrund weit hinten ein Presslufthammer zu Presslufthammern beginnen. Das ist die U-Bahn U5 Baustelle, die die Stadt Wien vor unserer Haustür eröffnet. Alles für den Fortschritt. Mein Name ist Stefan Apfel, ich bin Chefredakteur von Monatsmagazin Datum und Sie hören unseren Podcast Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Das Cover der aktuellen Datumausgabe ist schwarz. Wir sehen sozusagen aus der Sicht, aus den Augen einer Frau, die Niqab trägt, sie selber, klingt kompliziert, ist es gar nicht, durch ihre Augen steht drauf. Ich darf unsere Titelgeschichten-Autorin Laura Fischer herzlich bei uns am Besprechungstisch willkommen heißen.
Hallo.
Laura, was ist die Geschichte?
Die Geschichte ist die meiner Protagonistin Alina, die eigentlich noch gar keine Frau ist. Die ist knapp 17, wie sie zum Islam konvertiert und dann immer mehr hineingerät. Sich immer mehr von ihrer Familie, von ihrem Umfeld abwendet, bis sie dann irgendwann wirklich voll verschleiert durch die Straßen Wiens geht.
Dieser Prozess dauert ungefähr 2 Jahre.
Genau. Im Laufe dieser 2 Jahre wird sie immer religiöser, immer fundamentalistischer, hält sich auch an immer mehr Regeln des Islam, bis sie dann nach über 2 Jahren beschließt, sie wendet sich wieder vollkommen ab davon. Das dauert dann ungefähr ein halbes Jahr, dieser Prozess, bis sie den Schleier vollkommen ablegt und sich vollkommen von der Religion abwendet.
Du hast diese Protagonistin während dieser Zeit auch schon gekannt, auch schon begleitet. Im Nachhinein liest sich so ein Stück, an dem man 25, 30 Minuten liest, über 2 Jahre hinweg wie eine logische Geschichte, eine Erzählung mit Anfang, mit Bruch, mit Ende. Wie war das sozusagen während deiner Begleitung, deiner Recherche?
Eins der Probleme war, dass ich immer weniger mitbekommen habe. Sie hat sich immer mehr eingeigelt und immer mehr auf ihr eigenes Leben und ihre eigene neue Lebensweise fokussiert. Das heißt, viele Dinge sind dann auch erst im Nachhinein rausgekommen. Das Gute an der Recherche war, dass sie viele Dokumente aufgehoben hat. Ich hatte ihr gesamtes Tagebuch, ich hatte Zettel, ich hatte Dokumente, ich hatte gespeicherte Videos, die mittlerweile gelöscht sind, auf die ich zugreifen konnte. Es war aber wahnsinnig schwierig, ihre eigenen Motivationen hinter ihren Handlungen irgendwie nachzuvollziehen. Das heißt, ich musste versuchen, irgendwie nachzuvollziehen, wie ist sie an diesen Punkt gekommen und wo hat diese Geschichte angefangen und dann geführt zu dem, wie sie zu dem Zeitpunkt dann gedacht hat.
Was hast du dabei gelernt?
Ich habe vor allem gelernt, zuzuhören. Das waren stundenlange Gespräche, die wir miteinander geführt haben, mehrmals. Es hat auch, nachdem sie ausgetreten ist aus dem Islam, hat es nochmal fast 1 Jahr gedauert, bis sie bereit war, überhaupt über ihre Geschichte zu reden. Ich habe vor allem gelernt, nicht zu werten. Natürlich hatte ich meine eigene Meinung zu den Ansichten, die sie damals hatte. Aber meine Aufgabe war es, nicht zu bewerten, wo sie zu dem Zeitpunkt stand in ihrem Leben, sondern nur nachzuvollziehen, wie ist sie dorthin gekommen, warum hat sie so gedacht und dann im Endeffekt vielleicht auch, was konnte sie davon wieder abbringen.
Wir wollen nicht zu viel verraten. Sag nur das eine. Geht's ihr heute gut?
Es geht ihr auf jeden Fall besser. Also sie hatte ihr ganzes Leben eigentlich zu kämpfen. Sie hatte immer wieder psychische Probleme. Sie hat auch vieles aus der Zeit noch nicht ganz verarbeitet. Aber es geht ihr auf jeden Fall besser als seit Jahren und sie ist definitiv auf einem guten Weg.
Laura, die Geschichte ist fantastisch. Ich freue mich sehr, dass wir sie im Blatt haben. Ich freue mich sehr, dass du bei Datum angedockt hast und auf weitere Geschichten von dir.
Dankeschön.
Ich darf bei uns am Besprechungstisch herzlich begrüßen Thomas Schmiedinger.
Hallo.
Thomas, du bist ja nicht nur Datum-Abonnent, sondern in erster Linie Politikwissenschaftler mit Spezialisierungen auf politischen Islam, auf Migration. Die Protagonistin, wir nennen sie Alina, unserer Titelgeschichte, die ist ja nicht zum IS gegangen.
Ja.
Und der IS war direkt auch jetzt kein Grund für sie zur Konversion. Mhm. Wie erklärst du dir gleichzeitig den Anstieg des Phänomens just während dieser Zeit, 2013, 2014, dass mehr Menschen, die vielleicht in den 70er, 80er Jahren dem Punk anheimgefallen wären, sozusagen ein Regelsystem oder den Ausbruch aus einem anderen Regelsystem suchen und im Islam finden?
Naja, diese Menschen wären jetzt nicht nur dem Punk sozusagen heimgefallen, sondern ich glaube, dass solche Personen wie sie eher in anderen Sekten gelandet wären.
Die wären ins Kloster gegangen quasi.
Die wären ins Kloster gegangen oder wahrscheinlich wären sie von irgendwelchen evangelikalen Sekten angeworben worden. Ja. Die waren ja immer sehr aktiv beim Auflesen von Menschen mit psychischen Problemen, mit Drogenerfahrungen und so weiter und so fort. Ja. Dass der Islam hier für diese Personen attraktiver geworden ist, liegt sicher daran, dass es eine stärkere Missionsaktivität einfach auch gegeben hat. In ihrem Fall, wenn ich die Geschichte lese, war das ja eher zufällig, dass sie in der Psychiatrie jemanden kennengelernt hat, mit muslimischem Hintergrund und so auf diese Schiene gekommen ist. Aber die Missionstätigkeit, die im Vorfeld schon der Gründung des sogenannten Islamischen Staates verstärkt betrieben worden ist, mit der Lease-Kampagne, mit anderen Folgekampagnen, die es jetzt noch gibt, ist einfach wesentlich stärker geworden. Und vor 10, 20 Jahren wären diese Leute vielleicht bei den Zeugen Jehovas, bei irgendwelchen evangelikalen Gruppen oder bei der Hare Krishna-Bewegung oder sonst was gelandet.
Menschen wie Alina, die Protagonistin unserer Geschichte, die sind ja keine isolierten Individuen. Die haben einen Freundeskreis, die haben eine Familie, die sind in der Schule oder studieren. Was sind Ratschläge? Was gibst du einem Papa, einer Mama an die Hand? Was gibst du der besten Freundin oder der Klassenkollegin an die Hand, wenn die sehen, hey, die Alina, meine Tochter, meine Freundin, jetzt trägt sie Kopftuch, jetzt spricht sie plötzlich über Erlösung und so weiter.
Auf einer emotionalen Ebene muss man diesen Menschen Heimat geben und muss man ihnen zeigen, dass man sie wirklich liebt. Das ist nämlich das, was sie bekommen, auch von dieser neuen Gruppe und was sie suchen. Gleichzeitig muss man ihnen aber auch aufzeigen, dass die Menschen, die ihnen diese Nähe, diese Beheimatung, diese Liebe geben, gleichzeitig als Personam die Feindbilder dieser Gruppe sind. Also sie führen, wenn sie dorthin gehen, nicht nur Krieg gegen eine abstrakte westliche Welt, sondern diese abstrakte westliche Welt wird von konkreten Personen bewohnt, auch von ihren Freunden, von ihren Eltern, von den Personen, die sie lieben und die ihr nahe stehen. Mit dieser Message, die auf der einen Seite eine bedingungslose Akzeptanz der Person klar macht, auf der anderen Seite aber die Widersprüche in der Ideologie, die ihr hier nahegelegt wird, klar macht, kann man dieses Saatkorn des Zweifels sehen, das oft die Personen im entscheidenden Moment davon abhält, in den IS auszureisen.
An einem bestimmten Punkt, in einer bestimmten Phase ihrer Konversion oder ihrer Hinwendung, es ist ein immer tiefer hineingeraten, so scheint es. Und plötzlich bekommt sie dann noch Also sie geht von einer Moschee zur anderen, die von einer, die strenggläubig ist, zur noch strenggläubigeren, und irgendwann bekommt sie dann Nachrichten, anonyme Nachrichten aus IS Country, aus dem Kalifat. Ja. Hast du das gesehen in anderen Fällen, dann in den Jahren 14, 15, 16, wo wir dann noch Reisetätigkeiten sahen, junge Österreicherinnen und Österreicher in das IS-Gebiet?
Ja, definitiv. Also was an der Geschichte klassisch ist, ist, dass sie auch in Moscheen, die jetzt nicht notwendigerweise dschihadistisch sind, auf Leute trifft, die sie weiter hineinziehen. Ja? Wo die Imame teilweise nicht einmal die Kontrolle darüber haben, wer natürlich in ihre Moschee geht, und wo teilweise ganz bewusst in großen Mainstream, also konservativen Mainstream-Moscheen, wie etwa in der einzigen, die in Wien auch wie eine Moschee aussieht, am Hubertusdamm, Leute hineingegangen sind, die geschaut haben, wer kommt da allein, wen könnte man ansprechen, wen könnte man einladen in die eigene Gruppe, und gegen den Willen der Führung der Moschee auch dort Anwerbungen angebahnt worden sind. Ja. Das ist eigentlich ein Klassiker. Es gab in Wien relativ wenige wirklich extremistische Moscheen, und dort sind dann die Personen hingegangen, die ohnehin schon genau auf diesen Islam abgefahren sind, sozusagen. Was es aber gegeben hat, ist wirklich ein Ansprechen von Personen in anderen Moscheen, aber auch in anderen sozialen Räumen, in Kampfsportclubs, in Parks, auf Straßen, wo eben Personen waren, die man für ansprechbar gehalten hat.
Die Protagonistin der Geschichte, die Alina, sie heißt dann im weiteren Verlauf Alia, die wendet sich just zu dem Zeitpunkt, an dem Punkt vor dem Point of No Return ab.
Ja? Ja. Wir haben, weil sie offenbar genau von dieser Gewaltförmigkeit vom Terror erschreckt ist und bemerkt, in welche Kreise sie da geht.
Genau, ich habe den Satz im Kopf, den wunderschönen der Autorin Laura Fischer: plötzlich sitzt der Extremismus mit Alia am Küchentisch, Terror kann und will sie nicht verteidigen. Es haben sich aber sehr wohl Menschen an diesem Punkt entschieden, im erwähnten Zeitraum ins Kalifat zu gehen. Wie viel waren das ungefähr? Von wie viel geht man aus vom österreichischen Staatsgebiet weg?
Na, das sind sehr vage Zahlen, die das BVD hier bekannt gibt. Insgesamt haben sich ungefähr 150 Leute wirklich dorthin begeben. Aber ich zögere sehr, solche Zahlen bekannt zu geben, weil man in Wirklichkeit nämlich nicht weiß, wo sie wirklich hingegangen sind. Ja. Also viele von den Leuten weiß man nur, dass sie verschwunden sind, und einige sind sicher beim IS gelandet, andere sind aber vielleicht auch bei anderen Milizen gelandet in der Region. Es gibt sicher auch Österreicher, die bei der Jabhat al-Nusra oder bei irgendwelchen Einheiten der ehemaligen Freien Syrischen Armee mitgekämpft haben. Also es die Zahl von 300, die manchmal kursiert, ist die von Personen, die überhaupt versucht haben auszureisen. Davon sind bei weitem nicht alle in den IS gegangen und auch dort angekommen.
Der sogenannte IS, dieser sogenannte Staat, dieser Kalifat, wurde in den Jahren 17, 18 besiegt bzw. hat sich aufgelöst. Anfang 19 stehen wir vor der Frage, wie gehen wir mit den Rückkehrerinnen, mit den Rückkehrern um? Wie beantwortest du diese Frage?
Na, erstens gibt es einmal schon relativ viele Rückkehrer hier. Die sind alle vor Gericht gestellt worden und nach § 278b Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung auch zu Haftstrafen verurteilt worden. Die bloße Anwesenheit im IS zu dieser Zeit reicht aus, wegen diesen Paragraphen bis zu 10 Jahren Haft auszufassen. Die Frage ist natürlich dann, was man in Haft mit diesen Personen tut, wie man verhindert, dass in Haft andere anagitiert werden, wie man aber auch sicherstellt, dass die irgendwie halbwegs geläutert aus der Haft herauskommen und nicht gleich wieder anfangen, andere Leute anzuagitieren. In der Region gibt es im Moment nicht die Möglichkeit, entsprechende Prozesse gegen diese Personen durchzuführen und auch nicht die Kapazität, die Leute dauerhaft zu inhaftieren. Es gibt deshalb den expliziten Wunsch der Behörden in Nordostsyrien, wie diese Autonomieregion jetzt heißt, dass die europäischen Staatsbürger nach Europa zurückgeführt werden. Sollte Europa dazu nicht willens sein, dann müsste Europa in irgendeiner Form die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, dass Prozesse dort stattfinden können. Dann müsste man Richter, Staatsanwälte, alle möglichen Personen dorthin fliegen und mehrere Jahre dort unterbringen. Man müsste dort Hochsicherheitsgefängnisse machen. Man müsste diese auch militärisch absichern, denn im Moment ist die Situation so, dass die Gefängnisse dermaßen überlastet sind, dass die Personen, die man bei uns nach 1945 als Minderbelastete bezeichnet hätte, mittlerweile sogar schon wieder freigelassen werden müssen. Es ist so, dass die Türkei ständig droht, in die Region einzumarschieren. Und wenn die Türkei dort einmarschieren würde, würde sie das mit Hilfe syrischer Milizen machen, die ideologisch teilweise dem IS gar nicht so fern stehen. Also da droht auch eine Befreiung der Gefangenen durch einen türkischen Einmarsch. Das heißt, es wäre auch in unserem Interesse, im Interesse unserer Sicherheit, dass man die Leute nach Europa bringt oder wirklich vor Ort dafür sorgt, dass diese lange dort festgehalten werden können, sicher festgehalten werden können und dort einen ordentlichen Prozess bekommen.
Und ansonsten,
das wäre sicher nicht billiger.
Und ansonsten ist die Alternative beziehungsweise eigentlich der Plan A, die Rückführung nach Österreich.
Die Rückführung nach Österreich zum Beispiel, und hier würden sie dann vor Gericht gestellt werden.
Und nach einer abgetanen Haftstrafe, nach einer allfälligen, eine Reintegration begleitet durch Sozialarbeit?
Ja, also ich meine, es gibt sowas wie eine Bewährungshilfe, Neustart hier, aber man müsste natürlich, wenn das Erfolg haben soll, auch während der Haft mit den Personen arbeiten. Es gibt hier rudimentäre Projekte von Seiten des Justizministeriums. Es gibt einen Verein, der in den Gefängnissen aktiv ist, der aber sehr unterschiedlich intensiv mit den Leuten arbeitet. Also es gibt hier sicher viel zu wenig noch, um von einer flächendeckenden Bemühung zu sprechen, die Leute wirklich zu deradikalisieren.
Thomas, seitens der ÖVP-FPÖ-Regierung ist eine Art Dokumentationsstelle, eine Beobachtungsstelle für politischen Islam geplant. Was ist deine Einschätzung?
Grundsätzlich habe ich ja zu dem Thema selbst jahrelang auch gearbeitet und geforscht und finde ich es gut, wenn dieses Thema seriös bearbeitet wird. Seriös ist dabei dreimal unterstrichen. Also das hängt für mich sehr stark davon ab, welche Personen das machen, ob die entsprechend wissenschaftlich qualifiziert sind oder der Agitationsarbeit der Bundesregierung nur zuarbeiten. Es hängt auch davon ab, ob das institutionell entsprechend unabhängig ist. Und es hängt letztlich für mich auch davon ab, was da alles beobachtet werden soll. Im Moment bin ich sehr skeptisch, auf den politischen Islam zu fokussieren und alle anderen Formen von, sagen wir mal, konservativ-reaktionären Auslegungen von Religion auszuklammern. Wenn man sowas seriös machen wollen würde, wäre für mich da eher eine Forschungsstelle zu Politik und Religion angesagt. Denn es ist keineswegs so, dass es hier nur im Bereich des Islam problematische Entwicklungen gibt.
Thomas, ich danke dir herzlich für dein Kommen, für deine Zeit und für deine Einsicht.
Danke.
Das Heft.
Ich darf bei mir begrüßen Sarah Kleiner. Hallo Sarah.
Hallo Stefan.
Sarah wird in den kommenden Monaten als Chefin vom Dienst arbeiten beim Datum, beziehungsweise tut das schon seit über einem Monat und das freut uns sehr, weil Sarah auch eine Vergangenheit mit Datum hat. Vor 5, 6 Jahren hast du hier schon
gestartet,
dein Werk getan. Sarah, in der aktuellen Ausgabe haben wir einen ganzen Blumenstrauß unterschiedlicher Themen und Stimmen, beispielsweise ein Interview mit Barbara Blaha.
Barbara Blaha, genau, sie erzählt uns über einen Think Tank, den sie gründen möchte, das Projekt 360. Man könnte es betiteln als die linke Agenda Austria, und hat uns ausführlich darüber erzählt, beziehungsweise unserem Chefredakteur.
Unser Autor Jonas Vogt hat sich in Nordirland vor dem Brexit herumgetan.
Genau, er war auf den Spuren des Nordirland-Konflikts und hat sich umgesehen dort und hat im Zuge dessen auch darüber recherchiert, was der Brexit für Irland bedeuten wird.
Und Anneliese Rohrer schickt uns jetzt schon zur EU-Wahl.
Ja, zu Recht betont Anneliese Rohrer, dass das eine richtungsentscheidende EU-Wahl wird, wo sich der Wähler zwischen zwei grundlegenden Richtungen entscheiden muss, in die sich die EU entwickeln kann.
Und wir haben ein sehr ausführliches Gespräch, das Georg Renner mit Karl von Schwarzenberg geführt hat über sein Vermächtnis als Bürger und Politiker. Ich schlage vor, da hören wir einfach mal rein.
Würde ich auch sagen.
Was, wenn Sie auf diese lange Geschichte des Namens Schwarzenberg zurückdenken, was ist denn Ihr Vermächtnis, das Sie da irgendwie weitergeben wollen?
Wie immer die Zeiten werden, nicht in die Hose machen.
Sarah, Bisphenol A, was ist das?
Genau, das war auch meine Frage am Anfang der Recherche. Bisphenol A ist eine Chemikalie, die in Kunststoff verwendet wird. Sie ist quasi der Ausgangsstoff für Polycarbonat. Polycarbonat ist ein Kunststoff, den wir von wahnsinnig vielen Alltagsgegenständen kennen, von den Gehäusen von Elektrogeräten. Es ist auf der Innenseite von Konservendosen angebracht. Polycarbonat befindet sich in Plastikverpackungen. Also es ist ein Hartplastik, so würden wir das vielleicht umgangssprachlich bezeichnen, das viel widerstandsfähiger ist als Glas und deshalb massiv in verschiedensten Bereichen eingesetzt wird.
Jetzt sagt die Industrie, die Erfindung, die Anwendung von Bisphenol A, die ist für uns fantastisch, das ist widerstandsfähig, das ist günstig, wir verwenden das überall. Was ist die Schattenseite?
Also es gibt mehrere Schattenseiten. Eine und die wichtigste davon ist, sind die gesundheitlichen Auswirkungen, die Bisphenol A auf den menschlichen Körper hat. Wenn Bisphenol A in den menschlichen Körper gelangt, wirkt es wie Östrogen. Der Körper missversteht diese Chemikalie sozusagen als ein Hormon und dadurch wirkt die Chemikalie auf unser Hormonsystem und kann verschiedenste Erkrankungen auslösen. Groß davor steht immer das kann. Es muss nicht passieren, manche Menschen sind da sensibler, also es kommt sehr stark darauf an, in welchem Altersstadium man mit der Chemikalie in Kontakt kommt. Aber die Krankheiten reichen von Prostatakrebs, Brustkrebs, ADHS, Abnahme der Gedächtnisleistung, Unfruchtbarkeit, Abnahme der Spermienzahl. Also eine ganze Bandbreite an Krankheiten können wir beobachten, die im Verdacht stehen, mit Bisphenol A zusammenzuhängen oder dadurch ausgelöst zu werden.
Sarah, wie nehmen wir das in unsere Körper auf?
Wir nehmen das über verschiedenste Wege in unserem Körper auf. Die Hauptaufnahmequelle ist heutzutage das Essen. Dadurch, dass Bisphenol A auf der Innenseite von Konservendosen ist, geht immer auch ein geringer Stoff in das Essen über und wir nehmen das eben über das Essen auf. Wir atmen das ein, weil es im Hausstaub wurde BPA auch schon nachgewiesen. Es wurde schon im Grundwasser gefunden. Also es gibt auch über den Hautkontakt natürlich, wenn man zum Beispiel eine Rechnung vom Supermarkt in die Hand nimmt, das ist beschichtet, das Thermopapier mit Bisphenol A. Also wir sind dem permanent ausgesetzt.
Soweit ich deine Recherche verstehe, ist es sehr wahrscheinlich, dass beispielsweise wir beide das gerade in unserem Körper tragen. Ich glaube, man hat es 2-3 Tage und scheidet es dann über Urin aus.
Genau so ist es. Also nach 1-2 Tagen scheiden wir das über den Urin aus. Unser Körper filtert das aus. Aber in der Zwischenzeit dockt diese Chemikalie eben an verschiedenen Stellen an und löst die eben erwähnten Krankheiten aus oder kann diese auslösen.
Die Politik ist sich darüber bewusst. NGOs heben das seit Jahren auf die Tagesordnung. In Brüssel, wo quasi über die europäische Industriepolitik und über die Anwendung von Bisphenol A maßgeblich verhandelt wird, ist das immer wieder Thema. Man erlebt da eine Güterabwägung. Wie würdest du diesen Prozess schildern?
Also dieser Prozess war für mich der Anlass, diese Geschichte zu schreiben, weil seit den 1990er Jahren Wissenschaftler eben darauf hinweisen, wie gefährlich der Stoff für uns sein kann und dennoch nur sehr schleppend und sehr langsam Schritte gesetzt werden, den aus dem Verkehr zu ziehen. Das erste war zum Beispiel ein Verbot von Bisphenol A in Babyschnullern. Das hat so einen Regulationsprozess angestoßen. Was dem widerspricht, dass man die Chemikalie völlig verbietet oder zu stark, zu schnell einschränkt oder ihre Verwendung zu schnell einschränkt, ist, dass er eben für die Industrie und für so viele Bereiche so wichtig ist. Im Medizinsektor, bei Lebensmittelverpackungen, eben in der Elektronik. Polycarbonat ist zum Beispiel an den Kabeln, die wir brauchen, um WLAN anzustecken. Also wir sind im Leben des 21. Jahrhunderts auf diesen Kunststoff angewiesen. Und deshalb kann man ihn nicht generell und nicht so schnell verbieten. Dennoch muss man irgendwie einen Weg finden, einen Kompromiss, wie die gesundheitlichen Auswirkungen eingeschränkt werden. Und darum geht es in der Geschichte.
Sarah, du hast ein Lehrstück geschrieben über das Ringen zwischen Industrie, Politik und Konsumentenschutz, über einen Stoff, der uns alle angeht, weil er wahrscheinlich in uns allen ist. Ich freue mich, dass wir diese Recherche im Blatt haben und ich bedanke mich bei dir für dein Dasein heute.
Gerne.
In eigener Sache.
Anfang vergangenen Jahres haben wir das Datum Talente Programm gegründet. Die Idee, eine kritische Öffentlichkeit ist immer nur so gut wie ihre Journalistinnen und Journalisten. Und unsere Pflicht ist es, unsere Haltung und unser Handwerk weiterzugeben an junge Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in den vergangenen Wochen in einem mehrstufigen Verfahren das Datum Talent 2018 ausgewählt und vergangene Woche in unserer Redaktion gekürt. Wir hören einfach mal kurz in die Preisverleihung hinein.
Wir dürfen zu uns bitten unsere Kolleginnen Clara Porak und Julia Wenzel. Julia, Clara, worum ist es in eurer Geschichte gegangen?
Grundsätzlich eben auf euren Tipp hin, um Abtreibung aus einer Perspektive, die man jetzt so noch nicht wirklich kennt oder weniger kennt. Und zwar, wir würden uns die Ärzteperspektive anschauen. Und zwar eben, wie läuft es ab in Österreich, wenn ihr Abtreibung machen, wie wer macht es und wo macht es und wie viel kostet es und so weiter. Also ganz ganz banale Sachen. Und da hat sich irgendwie ausgestellt, dass das alles sehr prekär ist. Also es ist sehr schwierig, überhaupt Daten zu finden. Es gibt keine Daten in Österreich. Wir wissen nicht, wie viele Abtreibungen jedes Jahr stattfinden. Die Ausbildung auf der Uni ist relativ uneinheitlich. Es gibt kaum, für die Studenten kaum Ausbildung. Und es gibt jetzt sehr viele Themengebiete in diesem Bereich, die sehr unterforscht sind, unerforscht sind. Und das haben wir uns halt angeschaut und für das ist die Clara sogar bis nach Vorarlberg gefahren mit dem Zug.
Genau, es war nett und prägend. Und ich habe mit dem einzigen Arzt in Vorarlberg gesprochen, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Der steht unter ziemlichem Druck, weil einerseits kann man von Abbrüchen nicht leben und andererseits ist es halt, gibt es viele Proteste vor seiner Praxis. Und es ist grundsätzlich irgendwie, der ist in einer mega schwierigen Lage. Und was ich irgendwie am interessantesten fand, ist, dass der nicht einmal so der Abtreibungsbefürworter ist. Der sagt halt einfach, ja, irgendjemand muss es ja machen. Also es hat sich jedenfalls rausgestellt, es gibt voll das starke Ost-West-Gefälle. Und genau, die Lage bleibt prekär für Ärzte und Frauen.
Ich darf den Gewinnerinnen Clara Porak und Julia Wenzel herzlich gratulieren. Ich darf mich bei Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser, herzlich bedanken, die Sie mitgewählt haben online. Und ich darf Ihnen ans Herz legen, sollten Sie sich oder jemand, den Sie kennen, interessieren für das Talenteprogramm, schauen Sie auf datum.at oder schreiben Sie uns an talente@datum.at.
Über den Tellerrand.
Bei mir am Besprechungstisch darf ich jetzt begrüßen Anatol Wittuch.
Hallo.
Anatol, du hast für die aktuelle Ausgabe einen Text geschrieben. Er trägt den Titel »Wer hat Angst vorm weißen Mann?« und er hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst, die jedenfalls sehr intensiv sind. Die einen sagen »Gratulation, fantastisch, endlich schreibt es jemand«. Die anderen sagen »Was ist denn das für ein antifeministischer Scheißdreck?« Anatol, was hast du da geschrieben?
Was habe ich da geschrieben? Ja, zunächst mal, ich freue mich natürlich, dass der Text überhaupt diskutiert wird. Es ist interessant, dass er so heftig diskutiert wird. Aber es ist bei dem Thema vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu erwarten gewesen. Grundsätzlich geht es in diesem Text um linke Identitätspolitik. Also es geht darum, dass meiner Meinung nach die Linke in den letzten 10 bis 20 Jahren angefangen hat, das Spielfeld zu wechseln und die politische Debatte auf ein anderes Feld zu bringen, als das vorher der Fall gewesen ist. Vorher ist es bei linken Debatten immer vorwiegend um Gerechtigkeit gegangen. Und das war der ganz starke Begriff, den die Linke der Rechten vorausgehabt hat und mit der sie aus meiner Sicht die Rechte eigentlich die meiste Zeit in den Debatten vor sich hergetrieben hat. Durch diesen Schwenk in Richtung Identitätspolitik, wo es auf einmal nicht mehr um gleiche Rechte für alle, um Gerechtigkeit und um Fairness in erster Linie geht, sondern wo es eher darum geht, dass verschiedene Gruppen auf verschiedene Art und Weise behandelt werden sollen, verschieden adressiert und mit ihnen umgegangen werden soll, ist eine andere Art von linken Diskurs entstanden, der aus meiner Sicht Diskursmuster aus rechten Diskursen übernimmt und damit eigentlich der Rechten in die Hände spielt.
Kannst du uns dafür Beispiele geben aus unserem Medienkonsum, aus unserem politischen Alltag, aus dem Alltag?
Ja, also das Beispiel, das ich deswegen gewählt habe, weil es so oft im Alltag vorkommt, ist eben das mit den alten weißen Männern, manchmal noch mit dem Zusatz alte weiße heterosexuelle Männer. Das ist so etwas geworden, was aus meiner Sicht in linken oder liberalen Kreisen immer wieder geäußert wird, wenn man eigentlich sagen will, dass in einer Institution etwas schiefläuft oder dass etwas daneben geht, dann sagt man, ja, das ist so ein Ort, da sitzen lauter alte weiße Männer drinnen. Und das ist etwas, wovon ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass das vor, sagen wir, 20 Jahren in einem linken Umfeld auf diese Weise adressiert worden wäre. Weil da hätte man sich gewundert darüber, dass jemand, der sich als Linker bezeichnet, auf das Geschlecht, die Hautfarbe oder die sexuelle Orientierung von einer Gruppe oder von jemandem, der einer Gruppe zugehört, in so einer pejorativen Art und Weise Bezug nimmt. Also sozusagen andeutet, dass das eigentlich grundsätzlich was Schlechtes ist, dass man zu dieser Gruppe dazugehört. Da wäre es vielleicht eher darum gegangen, ist er ein Kapitalist oder nicht? Steht er mit dem, was er tut oder mit seinen Ansichten auf der Seite der Lohnabhängigen oder steht er auf der Seite derer, die den Besitz haben und die anderen unterdrücken? Und der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien ist, das eine ist etwas, in das man hineingeboren wird, weil es kann niemand was dafür, dass er ein weißer heterosexueller Mann ist, genauso wenig wie jemand was dafür kann, eine schwarze lesbische Frau zu sein. Und deswegen hat die Linke eigentlich immer gesagt, das sind nicht die Kategorien, nach denen wir Leute beurteilen wollen. Das sind die Kategorien, nach denen die Rechten und die Faschisten die Leute beurteilen. Und dagegen setzen wir uns zur Wehr und sagen, für uns spielt es keine Rolle, welches Geschlecht, welche Hautfarbe und welche sexuelle Orientierung eine Person hat, sondern für uns ist wichtig, wofür setzt sich diese Person ein, was ist ihre Position in dem gesellschaftlichen Kampf, der stattfindet. Und danach kann man sie beurteilen. Und diese Selbstverständlichkeit des linken Diskurses, das vorauszusetzen, dass solche Dinge eigentlich gerade unter Linken keine Rolle spielen könnten, die hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr aufgelöst. Und das spielt aus meiner Sicht den Rechten total in die Hände, weil das ist ihre ureigenste Sportart, nicht?
Du sprichst von rechten Denkmustern, ja, die Linke sozusagen übernommen hätten.
Naja, wie ich gerade gesagt habe, ist es so, dass Rechte ja schon, könnte man sagen, seit Jahrhunderten versuchen, Leute auf ihre Herkunft, auf ihre Rasse, auf bestimmte angeborene Merkmale zu reduzieren und sie danach zu beurteilen. Und linke Politik hat immer versucht, dem entgegenzusetzen, dass alle Menschen gleich sind und die gleichen Rechte haben, unabhängig davon, in welche Situation sie hineingeboren sind. Wenn jetzt die Linke auf einmal anfängt, Leute aufgrund solcher Merkmale, für die sie nichts können, bestimmten Gruppen zuzuordnen und zu sagen, wenn du zu dieser Gruppe dazugehörst, dann bist du ein Problem, dann bedient sie sich sozusagen des gleichen Musters, das rechte Argumentation normalerweise an den Tag legt. Und dann fällt es den Rechten natürlich wahnsinnig leicht, zu sagen, na super, haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt, dass es darum geht, welche Hautfarbe jemand hat, welches Geschlecht er hat und welche sexuelle Orientierung er hat. Endlich gebt ihr uns recht damit. dann können wir auf diesem Feld wunderbar weiter diskutieren. Und das ist meiner Meinung nach einer der wesentlichen Gründe, warum die Rechten in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt eigentlich überall in der westlichen Welt eine Wahl nach der anderen gewinnen und warum wir auf eine rechte Hegemonie zusteuern, an der wir nichts werden ändern können, wenn wir nicht aufhören, den Rechten einen Elfmeter nach dem anderen aufzulegen, indem wir das Spiel sozusagen in ihr ureigenstes Gebiet lenken.
Sehen wir uns in Unternehmen um? Sehen wir uns Vorstände an im Westen, im sogenannten Westen? Sehen wir uns politische Parteien an? Schauen wir uns Medien an? Nicht nur wer sie macht, sondern wer darin vorkommt, dann sehen wir tatsächlich in erster Linie ältere weiße Herren. Das Ganze ist ein wenig kompliziert. Wie damit umgehen?
Ja, das ist in der Tat kompliziert. Deswegen habe ich in meinem Text auch sehr deutlich geschrieben, dass es natürlich ein Problem ist, dass es Machtklicken, männlich dominierte Machtklicken gibt in unserer Gesellschaft und dass daran natürlich etwas geändert werden soll und muss. Und die feministischen Forderungen oder die linken Forderungen, die sich sozusagen sachlich auf dieses Thema beziehen, sind natürlich auch völlig in Ordnung und zu unterstützen. Das Problem ist nur, wenn es dann auf diese äußeren Merkmale generalisiert, weil es gibt eben auch ganz, ganz viele weiße alte Männer, die nicht in diesen Machtklicken drinnen sind, sondern die ähnlich oder genauso arme Schweine sind wie Leute mit anderer Hautfarbe oder mit anderem Geschlecht oder anderer sexueller Orientierung. Und all die verliert man in ihrer Solidarität für einen gemeinsamen Kampf für eine gerechtere Gesellschaft, wenn man sie aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung sozusagen der Ausbeutergruppe zuschlägt, nur weil sie mit dieser Ausbeutergruppe oder mit Leuten, die sich in Machtpositionen befinden, gewisse Merkmale teilt. Gestern bin ich auf der Straße gegangen, auf der Maria-Hilfer-Straße und auf dem Weg hierher ins Büro. Und es steht ein schwarzer Augustin-Verkäufer auf der Straße und verkauft den Augustin und bietet den einer Frau mit zwei Plastiksackeln, die jetzt eher proletarisch ausgeschaut hat, an, die vorbeigeht. Und die sagt im Vorbeigehen zu ihm, ja, die Männer, die haben das Geld in der Gesellschaft, die Männer. Die dominieren ja alles in Österreich, die Männer. Der wusste nicht, wie er darauf reagieren soll, hat irgendwie weiter versucht, seine Zeitung zu verkaufen. Aber das hat mir irgendwie hatte ich das Gefühl, das trifft genau den Punkt, um den es mir geht. Die waren wahrscheinlich beide, die in dieses Gespräch involviert haben, nicht unbedingt überprivilegierte Menschen in unserer Gesellschaft. Und anstatt, dass man versucht, die miteinander zu solidarisieren und sie dazu zu bringen, dass sie gemeinsam für eine gerechtere Gesellschaft eintreten und für mehr Gleichheit in der Gesellschaft kämpfen, separiert man mit diesem Identitätsdiskurs die Leute voneinander, weil jeder im anderen auf einmal ein Feindbild erkennt, das potenziell zu einer Gruppe gehört, die ihm gegenüber strukturelle Vorteile besitzt. Und dann wirft die Hacklerin dem schwarzen Augustin-Verkäufer vor, dass er ein Mann und deswegen ja so wahnsinnig privilegiert ist, weil die Männer in der österreichischen Gesellschaft alles besitzen. Das ist die Absurdität, zu der dieser Diskurs im Extremfall führen kann und warum ich glaube, dass es kein linker Diskurs ist.
Anatol, ich freue mich über die Debatte, die da entstanden ist. Du selbst bist ja nicht nur als Textchef bei Datum tätig und als Autor umstrittener Polemiken, sondern du hast unlängst gemeinsam mit einem Kompagnon einen Verlag gegründet.
Genau, ich habe mit meinem Kollegen Andrzej Zikan den Ketos Verlag gegründet, dessen Seite man auf www.ketos.at auch findet. Und bei diesem Verlag geht es uns eigentlich darum, dass wir die Bücher publizieren wollen, von denen wir der Meinung sind, dass sie in der deutschsprachigen Literaturszene fehlen. Das sind Bücher, die einerseits abenteuerlich und spannend und zugleich aber poetisch und sozusagen auf dem höchstmöglichen literarischen Level sind.
Gib mir ein Beispiel.
Ein Beispiel ist der blutige Roman von Josef Wachal aus den 1920er Jahren, ein Werk, das der Andrzej aus dem Tschechischen übersetzt hat und das in etwa zwei Wochen im Ketos Verlag erscheinen wird. Das ist ein Buch, das sich anlehnt an die sogenannten Schundromane des 18. und 19. Jahrhunderts, die damals Bestseller gewesen sind, aber als Kolportageromane sozusagen von Tür zu Tür verkauft wurden von Händlern und nicht als echte Literatur gegolten haben, in denen es wahnsinnig mit Mord und Totschlag zugegangen ist. Und der Josef Wachal hat sich als Avantgardist in den 1920er Jahren diese Romane hergenommen und hat versucht, den Typus des idealen Schundromans zu schaffen, in dem sozusagen alle Elemente, die in diesen Schundromanen, die damals, wie gesagt, extrem verbreitet und populär waren, enthalten sind, die alle zusammenzubringen in einer avantgardistischen und großartigen und wahnsinnig lustigen Art und Weise. Und der Andrzej hat das kongenial aus dem Tschechischen übersetzt, alles übernommen aus dem Original, auch die absichtlichen Setzfehler, die sinnbildend sind im Original vom Wachal, auch die Holzschnitte, die im Original drinnen gewesen sind. Und ich glaube, das wird ein ganz großartiges Buch, das wahnsinnig spannend und lustig zu lesen sein wird.
Anatol, du sagst, in 2 Wochen erscheint dieses Buch?
Ja, in 2 Wochen präsentieren wir es auf der Leipziger Buchmesse, gemeinsam mit den 4 anderen Büchern, die in den letzten Monaten schon in unserem Verlag erschienen sind.
Wollen wir eine Ausgabe davon verlosen?
Das wollen wir unbedingt. Das ist eine großartige Idee.
Willst du mir eine Zahl zwischen 1 und 5 nennen?
Ich nenne dir die 4.
Die 4. Person, die uns an kosmos@datum schreibt und irgend sowas schreibt, wie schickt's mir das oder ich will den Roman haben, bekommt ihn Freihaus zugestellt.
Selbstverständlich.
Anatol, ich danke für dein Kommen und ich freue mich auf weitere Texte von dir.
Danke.
Die Wette.
Am Ende jeder Sendung, und hier sind wir angelangt, schließe ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, eine Wette ab. Der Wetteinsatz, ganz einfach, sollten Sie gewinnen, dann schenke ich Ihnen oder einer Person Ihrer Wahl ein Datum-Jahresabo. Sollte ich gewinnen, dann verschenken Sie solch ein Jahresabo. Zur Wette. Ich wette mit Ihnen, dass Peter Schröcksnadel mit Beginn der nächsten alpinen Ski-Weltcup-Saison, also jener, die im Winter 2019 beginnen wird, nicht mehr ÖSV-Präsident sein wird. Sollten Sie anderer Meinung sein, beziehungsweise einfach dagegen wetten wollen, dann melden Sie sich bei uns, schreiben Sie mir unter kosmos@datum.at. Die erste Hörerin, der erste Hörer, die uns auf diesem Kanal schreibt und die Wette annimmt, hat sie richtig angenommen. Zur Wette vom letzten Mal, die hat unser Hörer Maximilian Werner aus dem gar nicht so fernen Vorarlberg angenommen. Nämlich, Hörer Werner sagt, Herbert Kickl wird mit Anfang Juni 2019 noch immer österreichischer Innenminister sein, während ich sage, nein, ist er nicht mehr. Die Wette gilt. Warum meint Werner, dass das noch immer Kickl sein wird? Wir hören kurz rein.
Ja, ich bin diese Wette eingegangen, weil ich mir gedacht habe, dass es, wenn ich so drüber nachgedacht habe, dass es schon sehr viele mögliche Gründe geben hätte können, warum jetzt Herbert Kickl zurücktreten hätte können. Da gab es schon einige Vorfälle, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt könnte es soweit sein, und da stand auf nie auch nur ein ganz kleines bisschen im Raum, dass Herbert Kickl, unser Innenminister, jetzt zurücktreten könnte, und deswegen habe ich mir auch irgendwie nicht vorstellen können, warum das jetzt in den nächsten Monaten bis Anfang Juni passieren soll, dass Herbert Kickl zurücktritt. Man kann es natürlich nie genau sagen, vielleicht passiert etwas, von das wir alle nicht erwarten, und nachdem dann unser Innenminister sehr schnell rücktrittsreif ist, aber ich dachte mir spontan, dass das jetzt, glaube ich, eher eine Wette ist, die ich für mich entscheiden könnte, und habe mich darum dafür entschieden, diese auch einzugehen.
Ich wünsche Maximilian Werner viel Glück. Wir werden Kickl im Auge behalten. Und wenn Sie meinen, Schröcksnadel, der macht das auch noch 77 Jahre, schreiben Sie mir auf kosmos@datum.at. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's mit unserem diesmonatigen Podcast Datum Kosmos. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sollten wir Interesse geweckt haben für die Lektüre der aktuellen Datum-Ausgabe, gehen Sie zur Buchhändlerin, zum Trafikanten Ihres Vertrauens oder auf www.datum.at. Dort können Sie nicht nur ein Abo lösen, sondern auch eine kostenlose Ausgabe von Datum zum Probelesen bestellen. Mir bleibt nicht mehr, als mich herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit zu bedanken, für selbige unserer Gäste und bei Peter Kollreider vom Hörwinkel, dessen Audioagentur unseren Podcast produziert. Mein Name ist Stefan Apfel, Sie hörten Datum Kosmos und wir lesen, wir hören voneinander auf der anderen Seite der Zeit.